40 Jahre lang durch die Wüste wandern, um hier in unserem, in Anführungszeichen, gelobten Land anzukommen. Tatsächlich waren es von der ersten Besichtigung an bis heute ziemlich exakt 4 Jahre. Also 10-mal weniger, als das Volk Israel damals durch die Wüste ziehen musste. Ich habe mir gedacht, eigentlich passt diese Geschichte für heute Morgen, diese biblische Begebenheit, sehr, sehr gut. Die Wüstenwanderung, aber dann vor allem auch die Landnahme, als das Volk Israel endlich im heiligen, gelobten Land ankommen darf. Vielen hier wird diese biblische Begebenheit sehr vertraut sein. Ich erzähle sie trotzdem kurz in eigenen Worten nach. Was war geschehen? Einst waren die Israeliten Sklaven in Ägypten. Sie wurden dort unterdrückt und mussten hart arbeiten. Aber sie flehten zu ihrem Herrn, zu ihrem Gott, sie baten ihn um Rettung und tatsächlich genau das geschah. Gott, der Herr, beruft Mose, der Gottes auserwähltes Volk aus der Sklaverei herausführen soll. Mose bringt zunächst alle möglichen Ausreden vor, warum er für diese Aufgabe nicht geeignet sei. Aber Gott, der Herr, lässt am Ende keine davon gelten. Nebenbei bemerkt, das ist bis heute auch so bei jedem von uns, keine Ausrede lässt Gott in deinem Leben gelten. Denn wenn er einen Auftrag gibt, wenn er dich beruft, dann schenkt er dir auch die Kraft, dass du diesen Auftrag ausführen kannst. Das ist ganz sicher. Das erkennt auch Mose. Letztlich fügt er sich in den Willen des lebendigen Gottes. Er geht nach Ägypten, er tritt vor den Pharao und sagt, lass das Volk Gottes ziehen. Doch der Pharao weigert sich vehement. Gott muss eingreifen durch Zeichen und Wunder, am Ende durch 10 Plagen, bis der Pharao endlich klein beigibt und das Volk ziehen lässt. Doch kaum sind die Israeliten aus Ägypten ausgezogen, da bereut der ägyptische Pharao seine Entscheidung. Und er beschließt, wir jagen jetzt den Israeliten nach. Wir holen sie wieder ein und zwingen sie zurück in die Sklaverei. Dann kommt es zum Showdown, in Anführungszeichen, am Roten Meer. Vor sich sehen die Israeliten nur diese unendliche Weite des Wassers. Soweit das Auge reicht, bis zum Horizont erstreckt es sich. Und hinter sich in ihrem Rücken, da befindet sich das ägyptische Heer. Grausam, blutrünstig. Sie wollen ihre Sklaven doch nicht ziehen lassen. Erneut greift Gott der Herr ein und er tut ein fantastisches Wunder, denn er teilt das Meer. Zu beiden Seiten der Israeliten steht das Wasser wie ein Damm, so berichtet es die Bibel, sodass die Israeliten trockenen Fußes hindurchziehen konnten, während das Wasser anschließend über den Ägyptern wieder zusammenschlägt und alle Feinde der Israeliten darin umkommen. Obwohl das Volk also mehrfach und wiederholt die Größe und Majestät und Herrlichkeit Gottes gesehen hatte, meckern sie anschließend doch. Sie klagen und murren, sie sind unzufrieden. Und genau das ist der Grund, warum sie am Ende 40 Jahre lang in der Wüste wandern mussten. Gott beschließt nämlich, die ältere Generation nicht ins gelobte Land hineinzulassen, weil sie gegen Gott, den Herrn, rebelliert haben. Erst nach 40 Jahren, als auch der Letzte aus dieser Generation verstorben war, kommen die Israeliten endlich am gelobten Land an. Und darauf hören wir jetzt. Jetzt befinden wir uns im Buch Josua. Hören wir einmal hin. Josua Kapitel 3, geschrieben steht. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk: Wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, so werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Hört zu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester, die die Bundeslade von dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araba hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Nach 40 Jahren ist das gelobte Land nun endlich ganz nah. Nur noch der Jordan trennt das Volk von seiner neuen Heimat. Das Volk kommt an den Jordan und es kommt zu einem ungewöhnlichen Auftrag. Gott, der Herr, sagt nicht: Fällt erst einmal Bäume, baut euch Flöße oder Schiffe und dann paddelt hinüber. Nein, er sagt: Die Priester sollen vorangehen mit der Bundeslade. Und sobald sie ihren Fuß in den Jordan setzen, wird sich das Wasser erneut teilen. Genau wie bereits am Roten Meer oder zumindest so ähnlich. Auf der einen Seite wird es sich stauen und auf der anderen wird es komplett abfließen. Die Israeliten hatten das schon erlebt. Und offensichtlich vertrauen sie dieses Mal. Doch ich dachte bei mir selbst: Wie spannend ist es, dass Gott der Herr immer und immer und immer wieder aufs Neue Glaubensschritte möchte. Er wünscht sich Glaubensschritte. Das ist ein Muster, das sich durch die gesamte Bibel zieht, durch das Alte und das Neue Testament. Ich habe darüber schon vor ein paar Wochen gepredigt, als wir aus unserem alten Gebäude ausgezogen sind. Aber heute passt es erneut. Auch wir müssen Glaubensschritte setzen. Spannend fand ich, dass in der Bibel extra erwähnt wird, dass der Jordan zur damaligen Zeit über die Ufer getreten war. In der Erntezeit. Wir haben es hier also nicht mit einem schmalen, kleinen Rinnsal zu tun, sondern vermutlich mit einem reißenden Fluss. Zumindest sehr hoch und eher undurchdringbar. Aber Gott, der Herr, er will dieses Wunder tun. Und wie wichtig ist das auch für uns als Gemeinde Jesu, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Glaubensschritte zu setzen ist wichtig, denn der Glaube funktioniert nicht und niemals theoretisch. Vielleicht eine Zeit lang, vielleicht ein bisschen, wenn du immer wieder in Gottes Wort in der Bibel liest oder dir Predigten auf YouTube anhörst oder wo auch immer, welche Kanäle du nutzt. Aber auf Dauer trägt das nicht. Denn Gottes Wort ist dafür gemacht, dass wir es praktisch anwenden und praktisch ausleben. Das ein oder andere Beispiel an dieser Stelle. Du wirst erst wissen, dass das, was unser Herr Jesus Christus über Feindesliebe sagt, die Wahrheit ist, wenn du es ganz praktisch ausübst. Wenn du damit beginnst, für all diejenigen Menschen intensiv zu beten und zu bitten und sie zu segnen, die dich verletzt haben, die dir wehgetan haben, die dich vielleicht beleidigt haben. Erst dann nämlich wirst du ganz praktisch merken, dass Gottes Friede wirklich dein Herz erfüllt und dass Vergebung bei dir selbst beginnt, dass deine Wunden heilen in dem Moment, in dem du deine Feinde in die Hand Jesu legst. Der Glaube muss praktisch gelebt werden. Ein anderes Beispiel, das stand mir so groß und mächtig vor Augen. Ich habe mich erst ein wenig gesträubt, das zu sagen, aber ich hatte einen starken Eindruck, auch dieses Beispiel soll ich bringen. Im Buch, alttestamentlichen Buch des Propheten Maleachi, da fordert Gott, der Herr, die Israeliten auf, aber das gilt bis heute: Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel und prüft mich hiermit, sagt der Herr, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und Segen herabschütten werde in Fülle. Und ich dachte, ja, was für ein Beispiel. Das muss praktisch gelebt werden. Du wirst nämlich erst in dem Moment wissen, dass Gott seine Zusage mit Sicherheit hält, indem du das tust, indem du gibst. Und ich weiß, ihr Lieben, und das hat mich sehr bewegt, manche geben nicht aus ihrem Überfluss heraus. Für manche hier geht es um ihre Existenz. Wenn sie sich überlegen, was kann ich geben, wie viel kann ich geben, wozu bin ich imstande? Und trotzdem, und das ist mir so bewusst geworden, diese Verheißung Gottes, dass das wahr ist, wirst du erst erleben, wenn du einfach beginnst, es zu tun. Und dann hat mir der Herr mein eigenes Leben vor Augen geführt. Seit beinahe einem Jahr arbeite ich nur noch mit 50%. Und als ich in diese Situation hineingeriet, da war das tatsächlich für mich die Frage, was tue ich jetzt? Was tue ich? Reduziere ich meinen Gemeindebeitrag? Und ich habe innerlich mit mir gerungen und gekämpft und das war keine leichte Entscheidung. Aber am Ende sagte ich mir, Herr, ein Leben lang hast du mich nie im Stich gelassen und jetzt, wo es wirklich darauf ankommt, jetzt will ich wissen, dass dein Wort wahr ist. Und ich kann euch bekennen heute Morgen, der Herr hat mich nie im Stich gelassen. Er hat nie 1:1 zurückgegeben, was ich ihm gegeben habe, finanziell. Aber das war auch gar nicht nötig. Ich durfte erleben, dass ich immer das hatte, was ich brauchte, wenn ich es brauchte. So groß ist der Herr. Und ich will dir Mut machen, lebe den Glauben praktisch. Denn nur so kannst du erfahren, wer Gott und wie Gott wirklich ist. Und die Israeliten erfahren es, indem sie diesen Glaubensschritt setzen, hier tatsächlich buchstäblich. Sie setzen ihren Fuß aufs Wasser und merken, es teilt sich, so wie Gott es gesagt hat. Und so durchqueren sie den Jordan. Wie geht das vonstatten? Die Priester gehen voran und sie tragen die Bundeslade vor sich her. Was ist die Bundeslade? Ein reich verzierter Kasten mit Gold überzogen, in dem die Gesetzestafeln lagen. Die zwei Tafeln, die Gott der Herr Mose am Horeb übergeben hatte, auf die der Herr, so sagt es die Bibel, mit seinem eigenen Finger die Gesetze geschrieben hatte. Und so tragen die Israeliten die Gebote Gottes hinein in das gelobte Land. Und ich dachte, wunderbar, auch das passt auf heute Morgen. Wir haben einen Glaubensschritt gesetzt, als wir uns entschieden haben, hier dieses Gebäude, das Grundstück an der Siemensstraße zu kaufen. Und jetzt sind wir umgezogen. Wir sind hier angekommen. Aber eines haben wir nicht verändert. Wir haben die Adresse verändert, aber nicht Gottes Wort. Wir folgen, wie die Israeliten damals der Bundeslade, immer noch Gottes Wort und dem heiligen Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ganz egal, an welchem Ort du bist, das darf sich niemals ändern. Das ist es, was wir hochhalten sollen und dürfen und müssen. Und das ist es, was die Menschen sehen sollen und auch sehen müssen. So wie die Israeliten damals klar die Bundeslade vor Augen hatten, so sollen die Menschen sehen, ja, wir glauben an Jesus Christus, den einzigen Weg zu Gott. Ja, wir glauben, was hier geschrieben steht. Und wir richten uns danach aus. Ganz egal, was die Gesellschaft um uns herum tut. Wir werden das, was hier geschrieben steht, nicht verleugnen. Wir haben es am Münchner Platz nicht getan und wir werden es auch in der Siemensstraße nicht tun. Und interessant ist, die Israeliten kommen in feindliches Land. Noch ist es feindliches Land. Die Feinde sind noch nicht vertrieben worden von Gott. Und auch wir wissen ja nicht, wo wir letztendlich hier angekommen sind. Den einen oder anderen Nachbarn kennen wir schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber bei anderen wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, ob man uns hier wohlgesonnen sein wird an dieser neuen Stelle, an diesem neuen Platz. Wir wissen nicht, ob manche Menschen uns vielleicht kritisieren werden, ob sie uns feindlich begegnen werden, ob sie uns beleidigen werden. All das ist noch offen. Aber solange wir Gottes Wort hochhalten, wird Gott der Herr selbst für uns streiten. Davon bin ich überzeugt. Und darauf dürfen wir vertrauen. Für uns kommt es nur darauf an, dass wir ihn und sein heiliges Wort nicht verleugnen. Ganz egal, was die Menschen um uns herum tun oder diese Gesellschaft. Und dann hat mir der Herr eine Formulierung geschenkt und ich war erst ein wenig erschrocken, aber ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr. Dieses Land ist auf dem Weg zu einer Diktatur einer absoluten Minderheit. Denn du musst heute ganz genau aufpassen, was du sagst und zu wem du es sagst. Denn jeder fühlt sich sofort persönlich angegriffen und beleidigt. Du kannst nicht einmal in einen respektvollen Diskurs treten mit Menschen, ohne dass du fürchten musst, als rechtsradikal oder fundamentalistisch oder was auch immer als menschenfeindlich betrachtet zu werden. Auf was für einen Weg ist unsere Gesellschaft gekommen? Und umso wichtiger ist es, dass wir das nicht zulassen. Hier steht geschrieben, was Gott sich von uns wünscht. Und jeder von uns muss selber entscheiden, folge ich diesem Wort oder folge ich ihm nicht. Die Israeliten ziehen der Bundeslade hinterher, trockenen Fußes durch den Jordan. Dann kommen sie ins feindliche Gebiet. Aber Gott der Herr befiehlt nicht zuerst Kampfhandlungen, auch das sehr spannend. Im 5. Kapitel, ich muss ein wenig abkürzen, im 5. Kapitel lesen wir dann den ersten Auftrag Gottes im gelobten Land. Beschneidet alles Männliche und feiert das Passafest. Und das ist außergewöhnlich. Du sagst, Benny, warum ist das außergewöhnlich? Bitte vergessen wir nicht, was ich gerade gesagt habe. Die Israeliten sind jetzt in feindlichem Land. Noch gehört es den Feinden. Rings um die Israeliten herum sind feindliche Völker. Und dann wird alles Männliche beschnitten. Das ist ein medizinischer Eingriff, der alles Männliche dazu zwingt, wenigstens ein paar Tage Ruhe zu geben. Das bedeutet aber, innerhalb dieses Zeitraums hätten die Feinde nun die ideale Gelegenheit gehabt, über Israel herzufallen. Die Männer, die Soldaten einfach umzubringen und die Frauen und Kinder vielleicht in die Sklaverei zu führen. Die optimale Gelegenheit. Wieder erwartet Gott einen Glaubensschritt von seinem Volk. Und wieder gehorcht das Volk. Sie beschneiden alles Männliche und feiern das Passa. Und auch wir feiern heute ein Fest. Unabhängig davon, was sich in den nächsten Wochen oder Monaten hier ergeben wird, ob uns manche Menschen feindlich gesinnt sein werden oder nicht, wir dürfen feiern. Gott, der Herr, hat uns hierher geführt. Und auch wenn noch nicht alles klar ist für die Zukunft, wie es weitergehen wird, wir dürfen an diesem Ort feiern. Und zwar nicht uns selbst, sondern den Herrn Jesus Christus, als gekreuzigt und auferstanden und als den, der wiederkommt. Das ist unser Auftrag und wir dürfen das freudig tun und ohne Angst und ohne Sorge. Und das wünsche ich mir auch vor allem für heute, dass wir das merken und spüren und erleben, ja, wir sind angekommen und der Herr geht uns auch weiter voran. Verbinden wir diese biblische Begebenheit aus Josua 3 noch kurz mit der Taufe. Wie geht das? Es ist ganz spannend, der Ort, an dem die Israeliten durch den Jordan gezogen sind, im Alten Testament, ist im Neuen Testament der Ort, an dem Johannes der Täufer die Menschen zur Umkehr und Buße aufruft und sie zu Gott zurückruft und tauft. Also wir sehen schon eine örtliche, eine lokale, einen lokalen Zusammenhang zwischen Altem und Neuen Testament. Und noch etwas, man kann das diesen Durchzug durch den Jordan problemlos auf die Taufe deuten. Denn Wasser wird ja auch als Gefahr betrachtet. Es gibt Menschen, die können nicht schwimmen und dann stehen sie an einem reißenden Fluss. Sie haben Angst. Sie wollen da ihren Fuß nicht hineinsetzen. Es wird mit Gefahr und teilweise auch mit Tod in Verbindung gebracht, so ein Wasser. Und genau das ist es auch hier. Im Taufbecken erlebst du, was es heißt, mit Jesus Christus, deinem Herrn und deinem Erlöser, zu sterben. Und das musst du mit allen Sinnen erleben. Das musst du spüren. Und ich bin weit davon entfernt, mich despektierlich über andere Konfessionen zu äußern und über deren Art zu taufen. Aber was ich hier lese, ist ganz eindeutig. Es genügt nicht, dass ein Säugling mit ein wenig Wasser übergossen wird. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal, weil ein Säugling nicht die Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Das ist Tatsache. Ein Säugling kann sich nicht entscheiden für Jesus Christus. Und dann wirst du auch nicht erleben, wenn du mit ein paar Tropfen beträufelt wirst, was es heißt, hier das kühle Grab unseres Herrn Jesus Christus zu teilen und das Dunkel des Todes. Und dann aufzuerstehen zu einem neuen Leben hinein ins Licht unseres Herrn Jesus. Das ist die große Symbolik, die schon der Apostel Paulus schreibt in Römer 6. Wir werden die Verse nachher hören. Er schreibt es so, dass du mit Jesus stirbst und auferstehst zu einem neuen Leben. In 2. Korinther 5, 17 heißt es dann, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues durch unseren Herrn Jesus Christus. Er allein ist es, der neues Leben schenkt. Und das wird symbolisch auch zum Ausdruck gebracht durch die Taufe. Ihr Lieben, jetzt seid ihr gleich dran. in Anführungszeichen, dran. Und ich kann euch eines versichern. Ich verspreche es euch nicht. Das einzige Versprechen habe ich meiner Frau gegeben von dem Traualtar. Aber ich versichere euch, anders als die Israeliten damals, werdet ihr nicht trocken hier durch dieses Taufbecken gehen. Ganz bestimmt nicht. Ihr könnt euren Fuß noch so oft hier in dieses Wasser setzen. Ihr werdet nicht erleben, dass sich das Wasser staut oder abfließt. Werdet ihr nicht. Ihr werdet mit Sicherheit komplett nass werden. Und das ist gut und richtig so. Denn ihr sollt es spüren. Jesus Christus. Ich werde ihm ganz gleich in Tod und Auferstehung durch die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes in euch. Und dann werdet ihr erleben, wie der Herr euch begleitet. Er wird uns als Gemeinde vorangehen und er wird euch ganz persönlich in eurem Leben vorangehen. Er wird euch begleiten. Ganz egal, an wie viele reißende Flüsse ihr noch kommt in eurem Leben. Spielt keine Rolle. Haltet fest an diesem seligen Wissen, der Herr ist mit dabei. Der Herr ist da. Er geht mit euch an diesen reißenden Fluss. Vielleicht teilt er das Wasser, vielleicht bringt er euch auf andere Art hindurch. Tatsache ist, er steht immer an eurer Seite. Und das vergesst bitte von heute ab niemals wieder in eurem Leben. Dann geht mit Jesus, mit dem Wissen in eurem Herzen, er ist euer Erlöser, ganz persönlich. Und ein Wort an alle anderen hier, die das vielleicht noch nicht wissen. Seht ihr, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Und wir werden nicht müde, das zu betonen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Und du hast heute die Möglichkeit, auch Jesus dein Leben zu übergeben. Du kannst heute zu Jesus kommen und du kannst ihm sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Mit all den Fehlern und all den Schwächen und all meinem Versagen und all meiner Scham und all dem, was mich nachts wach hält und nicht schlafen lässt. All meine Schuld bringe ich zu dir. Und die Bibel sagt, in dem Moment, in dem du zu Jesus Christus kommst, da ist all das weggewaschen durch sein heiliges Blut. Nicht durch Wasser. Es ist viel kostbarer. Das, was dich reinwäscht, ist viel kostbarer als Wasser es jemals sein könnte. Es ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus, der am Kreuz bezahlt für deine Schuld, der alles abnimmt, die Last von deinen Schultern und du bist erlöst einzig durch ihn. Und wenn du das heute erkennst, wenn der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, dann mach diesen Schritt auch heute. Setze diesen Glaubensschritt und dann wirst du wissen für den Rest deines Lebens, ich gehe mit Jesus und er mit mir. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür in seinem heiligen Namen. Amen.